Allianz, Allianz,
Allianz. Herzlich willkommen zu Allianz Brisanz. Heute mit einer Sonderfolge. Daniel, erzähl mal. Erstmal schöne Grüße nach oben Strohe. Heute ist der 16.10. Das ist ein ziemlich bekanntes Datum in der Rivalität des SV Werder und dem HSV. War ein ziemlich einschneidendes Datum. Aber ich glaube, Daniel will jetzt erstmal zu Beginn ein bisschen was erzählen.
Ja, erstmal auch schöne Grüße nach Budjading. Und wir sind heute zusammengekommen, um einem Fall in der Rivalität zwischen dem HSV und Werder Bremen zu gedenken, kann man sagen. Aber meines Wissens nach ist der 17. Oktober.
Das ist der Todestag, also, glaube ich. Wenn ich jetzt richtig. Am 16. war der Vorfall und am 17.
Also dann. Um dem zu, nochmal Raum zu bieten, ich denke, das ist in einer Konstellation zwischen einem Werder- und einem HSV-Fan vielleicht mal angebracht, dass wir da mal drüber sprechen und über diese Rivalität und über dieses Ereignis und deswegen mal abseits des üblichen Bundesliga-Alltags oder Zweitliga-Alltags, dass wir darüber mal sprechen und deswegen sind wir heute zusammengekommen. Was ist denn überhaupt passiert?
Also meine Information nach, und ich habe heute Morgen nochmal fleißig recherchiert und mir die, und ich glaube, die erwähnen wir auch in den Shownotes, die Sportclub-History-Beiträge angeguckt, beziehungsweise den Beitrag über den 16-jährigen Malaika. Adrian Malaika hieß er, glaube ich. Und am 16.10. vor, ich glaube, 36 Jahren traf der HSV auf Werder Bremen im DFB-Pokal. Ich meine in der zweiten Runde, ich glaube, es ging nämlich um den Achtelfinaleinzug. Der HSV gewann noch 3-2 und das war eigentlich dann so ziemlich das absolut Nebensächlichste an diesem Spiel, was passiert ist. Wobei während des Spiels war das noch gar nicht so bekannt, weil war ja noch eine ganz andere Zeit wie heute. Ja. In den 80ern, da wirst du, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen können wie ich, denn ich war da noch nicht mal ansatzweise geplant, war das ein bisschen mit der Rivalität zwischen Werder und HSV noch brutaler, präsenter, wie will man das nennen? Also es war vielleicht auf dem Höhepunkt der Rivalität, sage ich mal. Und Malaika ist mit seiner Truppe Werder-Fans unterwegs gewesen zu eben jedem Spiel. Und da gibt es dann auch immer wieder diesen Hinweis von seinem Bruder. Den haben sie auch zum Beispiel, den sieht man dann in dieser Sportclub-Doku. Er ist komplett ohne Werder-Montur losgewesen, damit er halt eben nicht eventuell in diesen Pulk da reingerät. Und diese Truppe hat dann auch versucht, irgendwie das große Ganze zu umgehen, aber sind dann ausgerechnet in die schlimmste Truppe reingerannt, nämlich in die Skinheads, wie sie sich selber wohl nannten. Und gab dann eine ziemlich miese Schlägerei. Und als Adrian dann wohl in irgendein Gebüsch flüchten wollte, flog ein Stein auf seinen Kopf. Und das Ende vom Lied war dann letztendlich ein Schädelbasisbruch. Und Adrian ist letztendlich aus Hamburg nie nach Hause gekommen.
Ja. Übrigens, die Gruppierung hieß die Löwen und die sind durchaus bekannt, also für Gewaltausschreitungen gewesen. Und wirklich ein tragischer Fall, der heutzutage, da können wir vielleicht nachher drauf kommen, wie das heute wahrscheinlich aufgefasst werden würde. Und wenn das passieren würde, was dann im Stadion passiert, etc. pp. Damals, du sprichst es an, vielleicht kann ich, weil ich ja nun einen Tag älter bin, mal so ein bisschen beleuchten, was vielleicht damals auch ein großes Manko war. Das war eben... Ja, das ist so ein bisschen, wenn sowas passiert ist, ist man gleich zur Tagesordnung übergegangen, ist man eigentlich. Im Grunde genommen hat man vieles auch, es war so eine Zeit, wo man vieles dann auch verschwiegen hat. Und das ist in dem Fall dann auch wahrscheinlich passiert, obwohl man schon einiges wusste während des Spiels. Das weiß ich allerdings nicht so ganz genau, was während des Spiels da rausgekommen ist. Aber dass der Vorfall schon da war, das war ja nun bekannt und... zur Rivalität muss ich sagen, also so wie ich das recherchiert habe, gab es ja in den 70er Jahren oder vorher eigentlich gar nicht mal so eine große Rivalität. Also die Rivalität war eigentlich immer so in Hamburg eher so mit diesen Vereinen, die eben in Hamburg auch stationiert sind, sagen wir mal St. Pauli, gut, die waren nicht immer dabei, aber so, wenn man Hamburger Vereine gegeneinander gespielt haben, ging es also wahrscheinlich mehr zur Sache als gegen Bremen. Und man muss ja auch immer noch sagen, dass es ja eigentlich ist, man sagt Nordduell oder so oder Nordderby, aber zwischen Hamburg und Bremen liegen nun mal auch 112 Kilometer. Habe ich genau nachgemessen. Also ist ja schon eine Distanz und aber es sind halt so diese großen Hansestädte, deswegen denke ich mal, spielt das eine Rolle. Und hat sich irgendwie zugespitzt Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er, wo diese Hooligan-Szene einfach größer wurde. Das betrifft natürlich viele Vereine. Das ist nicht nur ein Hamburger Exklusivproblem, aber in Hamburg war es wahrscheinlich also ein sehr großes Problem, so wie man immer liest. Also viele sagen ja auch, dass sie in den 80ern, 90ern, ich glaube, Jan Delay, der kommt, glaube ich, aus Hamburg, ist aber Bremen-Fan und
Ja, genau.
der sagt halt zum Beispiel immer, ja, er hatte keinen Bock ins Stadion, weil das war einfach immer aggro und so weiter. Das kann ich auch nachvollziehen. Mein erstes Spiel war 94 in Hamburg und diese Fahrt dahin und zurück, das habe ich auch nicht positiv in Erinnerung. Das war auch in diesen S-Bahnen und so, das ging immer so rüpelhaft und so. Ich bin ja auch eher so der Typ der sanften, also dieses Stressige, weißt du, dieses, du spürst halt, ob so eine Aggressivität in der Luft liegt und so,
Ja,
ne?
so ein bisschen ist ein bisschen Spannung einfach da, ne?
Ja, und das war, glaube ich, auch sogar ein Spiel der HSV Werder. Und das war mir einfach immer viel zu viel. Deswegen habe ich auch irgendwann, als ich dann die nächsten Male, wenn ich zum Stadion gefahren bin, bin ich immer mit dem Auto gefahren, weil es ist mir einfach lieber dann so, ne? Ich meine, andererseits verzichtet man so ein bisschen auf diese Stimmung aufzusaugen. So eine gewisse Rivalität ist ja auch gut, aber mir war das immer zu aggressiv, mir war es immer viel zu viel. Und damals muss es richtig schlimm gewesen sein. Es hat sich dann dementsprechend noch weiter zugespitzt und es kam zu diesem Vorfall. Tragischer kann es nicht sein. Und dann könnte man mal darauf gucken, wie ist man dann in der Folge damit umgegangen. Und auch da gibt es, glaube ich, einiges zu kritisieren. Also man könnte mal vergleichen, was würde man heute tun und was hat man damals getan. Was ist daraus im Grunde entstanden oder ist überhaupt was daraus entstanden und wie sah die Situation danach aus und wie sieht's aktuell aus? Ne? Das könnte man vielleicht mal gleich besprechen. Aber grundsätzlich muss man sagen, also auf jeden Fall ein großes Kompliment nochmal an den Sportclub für die Dokumentation, dass man es immer wiederholt und
Sehr
aktuell ist
gefühlvoll, finde ich. Also sehr gefühlvoll auch. Auch
ja.
der Bruder wird da gut meines Erachtens porträtiert. Es ist ja, es war ja im Prinzip
Ja.
so immer sein Schützling. Das wird da auch noch mal ganz klar
Ja.
gezeigt. Es gibt auch noch so private Familienaufnahmen, die da gezeigt werden. Also ist für jeden, der sich um Fußball interessiert, und das ist ja nun mal auch nicht nur zwischen Werder und Hamburg und Norddeutschland, sondern das war ja dann auch wirklich auch deutschlandweit tatsächlich dann ja auch,
Ja.
ja, hat es für Aufsehen gesorgt. Und von
Ja,
daher, für
das
jeden, der es mit Fußball auf sich hält und da noch nicht so ganz drin ist, guckt es euch an, dann seid ihr gut informiert.
Ja, es spiegelt einfach so ein bisschen die Gesellschaft da auch wieder, sage ich mal.
Ja.
So ein bisschen, das waren auch Zeiten, wo sich auch einige radikalisiert haben. Gut, das erleben wir heute wieder. Man könnte natürlich auch mal drüber sprechen, kann das nochmal wieder vorkommen. Damals hat sich alles radikalisiert. Es gab wirklich Gewaltorgien, auch vor und nach den Partien. Teilweise haben die sich nur deswegen getroffen. Und haben eigentlich, oder der Sport spielt eigentlich gar keine Rolle. Es ging eigentlich nur darum, den anderen möglichst einen auf die Fresse zu hauen, auf Deutsch gesagt. Und dass dann irgendwann mal irgendwas passieren muss, das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass es dann ausgerechnet da passiert ist, ist extrem tragisch. Und man hat danach dann eben, damals waren ja die Verantwortlichen, also ich glaube, bei Werder war schon Willy Lemke, glaube ich, am
Ja,
Start.
ich meine schon, ja.
Und beim HSV Herr Klein und Herr Günter Netzer, die dann ja, also man sieht es auch, wenn die interviewt werden, siehst du richtig bei jedem so, das war der Tief, sagen alle durch die Bank weg, es war der Tiefpunkt im Grunde genommen. Obwohl es ja sportlich gesehen, zumindest für den HSV, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit, gerade 82 war.
Das auf jeden Fall, ja.
dass das trotzdem immer wieder ja einen zurückermahnt, wie die Zeit damals war. Und daraufhin haben die ja beschlossen, diesen Friedensgipfel zu veranstalten. Und zwar genau in der Mitte zwischen Hamburg und Bremen, in Schesel, wo jetzt heutzutage das Hurricane, ist das Hurricane?
Ja, genau, Hurricane.
Stattfindet. Und da gab es dann den sogenannten Frieden von Schesel. Was hast du da denn drüber erfahren?
War am 18. Januar 1983 und so ganz viel, finde ich, findet man da jetzt nicht geradezu. Also es wird dann immer
Ja.
viel nochmal wirklich dann auf diesen Vorfall von 82 dann halt zurückgeblickt und da dann von erzählt, aber so von diesem Treffen da in Schese letztendlich selber, da kommt man ganz wenig bis, so konnte ich zumindest jetzt wenig finden.
Ja.
Also die ersten Links, die man immer anklickt, sind tatsächlich dann, ja, so Rückblicke etc., ne? Das, was man halt wissen muss, ist, es waren dann halt die Fanvertreter da und ich weiß jetzt nicht, waren nicht sogar auch
Trainer,
von,
auch Rehagel war
genau,
auch, glaube ich, da,
ja,
ne?
ich meine, genau, die waren auch irgendwie da
Ja.
und ja, man war da auch nicht nur mal eben kurz da und hat dann wohl sich eben die Hände geschüttelt, sondern das war wohl auch eine sehr lange Diskussion und ja, letztendlich haben dann sich beide Seiten auf einen Waffenstillstand, so eine Art Waffenstillstand geeinigt. Weiß ich nicht. Also ja, man hat sich dann auf jeden Fall darauf geeinigt, dass es keine gegenseitigen Provokationen mehr in puncto Adria Malaika geben soll, auch Racheakte oder sowas. Und ja, wie gesagt, dafür hat man sich dann an der Autobahn getroffen, im
Ja.
wunderschönen Schesel.
Ja, also es ist, also was man so sieht, ist es tatsächlich so, dass darüber eigentlich relativ wenig berichtet. Also es gibt so diese Standardberichte, diese Vierzeiler, sage ich mal, darüber. Aber
Ja, genau.
was du in den Berichten und zumindest in dem kurzen Berichten auf YouTube, wenn du oder Bildern siehst und Videos siehst, ist es so ein bisschen eine Hilflosigkeit schon, mit der Situation überhaupt umzugehen. Wenn du nämlich siehst, was heutzutage ist, du hast halt Fanvertreter, du hast diese Leute, die sich um die Fans kümmern, vorab, die im Grunde ist ja alles durchreglementiert heutzutage, auch wie die anreisen etc. pp., dass da im Grunde im Vorfeld nichts passiert und so weiter. Das hatte man damals natürlich überhaupt noch nicht so. Oder dass da, sage ich mal, Mediatoren zwischensitzen, die dann auch Vorschläge machen. Ich glaube, das Ganze hat man einfach gemacht, so ja erstmal ja eine gewisse Ruhe da reinzubringen, um die Leute zu beruhigen, um ein Signal wahrscheinlich auch an die Presse zu geben. So, wir kümmern uns darum. Aber so richtig, glaube ich, hat man das nicht oder ist man das nicht angegangen, sondern es ist so ein bisschen oberflächlich, glaube ich, gewesen. Das hätte man wahrscheinlich heutzutage ganz anders angegangen, oder wäre man heutzutage ganz anders angegangen. Die Frage ist generell, kann man sowas überhaupt lösen? Weil wenn so ein Konflikt besteht und so eine Rivalität erstmal da ist, wird die eigentlich mal irgendwann weggehen, weil du siehst ja heutzutage, also dass eine Rivalität komplett verschwindet. Ich weiß nicht, gibt es solche Fälle und dass sie plötzlich dann Best Friends sind? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also dass da grundsätzlich ja, man kann natürlich sagen, so, wir verzichten in Zukunft auf Gewalt, aber so eine Riesengruppe von so vielen Fans, da sind immer Leute bei, Einzeltäter, die sich dann volllaufen lassen, auf Deutsch gesagt, und die dann denen dann alle Sicherungen durchbrennen und die dann meinen, ihren Frust auf diese Art und Weise ablassen zu müssen. Und das wird es wahrscheinlich immer wieder geben. Und deswegen wirst du. Auch sind dir in gewisser Weise, glaube ich, auch die Hände gebunden. Nur glaube ich, dass man das heutzutage viel professioneller angehen würde als damals. Das war so ein Schrei der Hilflosigkeit, würde ich mal sagen. Man hat was versucht, aber ja, bis heute ist, glaube ich, kein weiterer Todesfall dabei. Gab aber wahrscheinlich immer wieder mal Ausschreitungen, weil in den Folgejahren, muss ich sagen, habe ich gar nicht so viel darüber, also bis in die 90er hinein. Also ich habe es. So richtig ist da eigentlich nie wieder was passiert. Ich meine, es ist auch so, ich kann mich erinnern, Spiel, es gab im Volkspark 1987 Spiele zwischen Hamburg und Bremen, da waren 10.000 Leute im Stadion, weißt du, es ist dann auch so ein bisschen das Interesse an Fußball selbst war relativ gering. Es waren dann auch diese Ultraszene, diese organisierte
Hooligan-Szene eher.
oder
Früher war es ja
Hooligan,
wirklich Hooligan.
ja. diese organisierte Szene hat sich dann auch wahrscheinlich etwas zurückgezogen oder es war einfach nicht in dieser Größenordnung. Oder die haben sich einfach, die sind gar nicht mehr zum Spiel gegangen, sondern haben sich draußen irgendwo gekloppt. Keine Ahnung, es gab dann immer wieder mal kleinere Ausschreitungen, aber das ist ja so ein bisschen abgeebbt und das, ich finde eigentlich, dass es so in den 90ern wieder so ein bisschen losging. Und dann, ja, kann man jetzt natürlich sagen, in den 2000ern, wo dann auch teilweise so ein bisschen klar war, wer ist jetzt eigentlich hier die Nummer eins und so weiter, hat sich das ja natürlich auch so ein bisschen ja, von selbst geregelt, sage ich mal. Ne? Dann, wenn du ganz klar siehst, die eine Truppe, die sind gerade besser drauf, so dann bist du von selbst vielleicht auch so ein bisschen. Wenn du immer so ein Wettrennen hast, so miteinander um Platz eins oder zwei, glaube ich, das heizt die Rivalität ja auch ein bisschen an. Und deswegen ist ja heutzutage es auch so, dass im Moment muss man ja sagen, die Rivalität, die liegt ja ein bisschen brach, weil eben man in zwei unterschiedlichen Ligen spielt. Was von daher natürlich ein Vorteil ist. Aber sportlich gesehen ist das natürlich tragisch. Aber was das angeht, ist da natürlich aktuell so ein bisschen Ruhe drin. Also auf der anderen Seite fehlt natürlich auch sowieso dieser große Kontrahent. Und ja.
Also, ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren, ob uns jetzt der HSV in Liga 1 fehlt, also uns im Sinne von Werder. Ich glaube, die, wie du ja selber sagst, die liegt so ein bisschen brach, diese Feindschaft, Rivalität. Ich glaube sogar, aktuell ist die freundlicher denn je, weil man dann doch irgendwie auch als SV Werder Bremen und als Traditionsclub dann doch dem HSV irgendwie gewollt ist, die Daumen zu drücken. Natürlich guckt man auch dann mal mit einem lachenden Auge dann dahin, wenn man wieder dann sieht, dass der HSV irgendwie wieder HSV-Dinge halt gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, wie du richtigerweise sagst, ist das im Moment ein bisschen lockerer. Und ich finde, es ist auch eigentlich genau richtig. Und deswegen machen wir es ja nicht. Wir machen es ja, weil wir ja nun mal da auch noch mal andere oder andere Ansichten haben. Auf jeden Fall. Es gibt auch immer noch die für mich hart gesagt, die sich immer noch irgendwo auf irgendwelchen Ackern treffen müssen und sich dann da noch mal eben eine Zahnkorrektur durchziehen lassen wollen von Amateuren. Aber das ist dann deren Spaß, den die dann meinen haben zu wollen. Ich finde es schade, dass das Fußball in den 80ern so organisiert worden ist, um Gewaltbereitschaft und Gewalt zu erfahren bzw. ausleben zu können. Denn eigentlich ist es ja wirklich ein tolles Hobby, was man da haben kann, ob man es jetzt selber ausübt, ob man aktiv, passiv dabei ist, ob man jetzt nur Werder-Fan ist, HSV-Fan ist, Bundesliga-Fan ist, Fußball-Fan ist und Fußball gucken möchte. Das gibt es ja auch. Es gibt ja auch sowas wie die Groundhopper. Und wenn man sich jetzt dann mal wirklich mal vorstellt, dass es, weil, keine Ahnung, Lok Leipzig und BSG Chemie wieder aufeinandertreffen und da ist ein Groundhopper und der wird dann halt von einem Stein getroffen und da hast du einen Todesfall. Das wäre meines Erachtens einfach nur schade, dass dann halt der Fußball letztendlich wieder in so ein schlechtes Licht gerückt wird. Ne? Also es gibt Rivalitäten im Fußball und die gehören auch dazu. Gerade jetzt auch sowas angesprochen ist wie in Leipzig, wenn es dann irgendwie mehrere Vereine in großen Städten gibt. HSV, St. Pauli brauche ich dir nichts von erzählen. In Berlin ist es ja mit Union und der Hertha ja auch nicht viel anders. Aber auch da muss man ja immer noch sagen, es gibt ja oder gab regelmäßig immer noch diese Matches zwischen diesen Rivalitätsvereinen. Aber, und ich glaube, mittlerweile ist es in den Köpfen von vielen angekommen, Gewalt lasst doch bitte zu Hause. Wir wollen doch alle da in Ruhe im Stadion dann uns den Fußball angucken. Wir wollen da alle genauso Spaß dran haben. Und wenn man sich dann beim Bier gegenseitig ein bisschen frotzelt und mal hier sich selber sagt, ach man, Schalke ist scheiße als Dortmunder oder sowas, ja mein Gott, das ist dann ja auch, das gehört auch dazu, ne? Und aber lass doch die Gewalt dann bitte da, wo sie hingehört, nämlich eigentlich nirgends. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann trefft euch irgendwo, wo keine anderen Zweit- oder Drittleute dann irgendwie in, ja, mit Leidenschaft gereiht. Ich glaube, das ist es nämlich, deswegen kriegst du da relativ wenig von mit. Kenne da so ein paar Leute, die sitzen da regelmäßig, also jetzt nicht nur Werder, sondern auch andere Gruppierungen von anderen Mannschaften aus der Bundesrepublik und da hört man dann auch mal gut und gerne irgendwie so, ja, och, oh, geil, haben uns letztens mal wieder auf die Fresse gehauen. Und da denke ich auch so, Leute, was soll das? Guckt Fußball und habt Spaß, aber haut euch doch nicht auf die Fresse.
Ja, absolut. Und ich glaube aber, dass es wirklich immer nur so ein Bruchteil einer Szene betrifft, die dann aber ja, mit extremer Präsenz und Wucht daherkommt, weil der normale Fan, glaube ich, also wie gesagt, ich kann mich erinnern, mein erstes Spiel, was ich live gesehen habe, das war entweder 83, 84, ich weiß nicht mehr, war im Weserstadion. Da ist Vater mit mir hingefahren. Ich war aber schon glühender HSV-Fan. Aber ich habe gar nicht so, weißt du, wir sind zu Werder gefahren. Ich habe gar nicht so, ach, das sind ja die großen Rivalen oder so. Ich war auch nicht für Bayern oder so. Ich bin einfach hingefahren, ich habe mir einfach ein Spiel angeguckt. Das war gar
Genau.
nicht so, vom Empfinden war das gar nicht. Und ich kann mich auch erinnern, dass viele zu der Zeit wirklich beide Vereine mochten. Sie fanden geil, dass der HSV so erfolgreich war, geil gespielt hat, aber das fanden sie geil und waren auch dafür, dass der HSV dann dementsprechend erfolgreich ist. Aber auf der anderen Seite haben sie sich aus regionalem Bezug eben zu Werder bekannt und fanden das eigentlich geil, dass beide Vereine relativ erfolgreich dann auch waren. Und das war gar nicht so, bei diesen normalen Fällen war das eigentlich gar nicht so ein großes Thema. Also für mich hat das tatsächlich so nochmal richtig Fahrt aufgenommen in den 90ern. Da wurde es dann irgendwie wieder ein bisschen mehr. Das weiß ich auch so Frotzeleien in der Schule und so. Dadurch hat man es gemerkt. Und natürlich in den 2000ern, gerade dann diese Derby-Wochen und so weiter, da hat es richtig nochmal Fahrt aufgenommen. Aber so in der frühen Präsenz und gerade zu dieser Zeit war das eigentlich vom Empfinden her gar nicht so großes Ding. Das war eben in diesen Kreisen ein großes Ding und ich weiß auch, dass viele, zum Beispiel, ich kenne einige, die gesagt haben, ja, aufgrund dieses Vorfalls bin ich halt Werder-Fan auch geworden, weil oder habe mich vom HSV abgewandt, weil oder habe dann diese Abneigung entwickelt, weil das eben passiert ist. Wobei man ja auch immer noch sagen muss, so richtig weiß man ja nicht, wer den Stein jetzt geworfen hat. Das ist ja irgendwie auch so ein Problem. Man weiß nicht so richtig, wer da jetzt geworfen hat. Man hat da ja auch einen Prozess geführt, 83. Ich glaube, gegen 8 Mitglieder, auch eine Frau, 8 Männer und eine Frau, glaube ich, oder irgendwie sowas, habe ich mal
Das
gelesen.
weiß ich tatsächlich nicht. Also
Genau,
ich.
und da gab es dann wegen gefährlicher Körperverletzung natürlich eine Anklage. Und ein Angeklagter wurde auch zu einer Gefängnisstrafe von 2,5 Jahren verurteilt und andere mussten dann so Dienste leisten. Das war ja natürlich die rechtliche Geschichte. Und was der HSV danach gemacht hat, ist, er hat ein Fanprojekt gegründet und dadurch ist so ein bisschen, das ist ja auch alles, war ja auch ein, muss man ja sagen, politisch rechter Hintergrund auch immer dabei. Also gab es ja auch eine starke rechtsradikale oder einen rechtsradikalen Bezug zu der Zeit. Der ist dann in der Folge etwas zurückgegangen, aber auch nicht so richtig. Das ist auch bis in die 90er noch hinein ein großes Thema gewesen. Das ist erst so auch, würde ich mal sagen, in den 2000ern so richtig angegangen worden. Und heutzutage ist man da ja viel sensibler bei sowas. Ne? Also wenn da irgendwas passiert, heutzutage hast du ja sofort, gibt es Mechanismen, dass du im Stadion irgendwelche Safe Zones, glaube ich, dass du auch sofort was melden kannst, wenn da irgendwas passiert. Auch ne, sogar schon verbal. Ne? Und früher war verbal war überhaupt kein Thema. Da hat überhaupt keiner, wenn, das war ja das gehörte zum guten Ton, dass du da irgendwelche blöden Sprüche bringst, die heutzutage die auf gar keinen Fall mehr bringen darfst. Aber das war halt zu der Zeit noch alles so. Und ich glaube, das spielt alles so ein bisschen rein, dass sich auch irgendwas aufschaukeln kann und dass das so eskalieren kann. Insofern, man muss natürlich sehen, wie ist man damit umgegangen. Ich glaube, Werder ist da etwas natürlich auch als betroffener Verein.
Ja, genau, es wäre ein bisschen einfacher darauf dazu reagieren als.
Sensibler eingegangen, weil beim HSV war, hat es noch
Ja.
lange gedauert, bis diese Gedenktafel, die wurde ja im Oktober 2022 am Volksparkstadion, seitdem gibt es ja auch dort eine Gedenktafel. Das hat auch Jonas Boldner also ziemlich stark initiiert, die Geschichte. Aber das war auch, das habe ich auch damals geschrieben, auch das wurde auch mal Zeit, sage ich mal, dass man in Hamburg eben da, wo es passiert ist, auch daran gedenkt. Es ist also viel zu lange, es ist eigentlich nur einseitig immer wieder thematisiert worden. Und beim HSV hat man so ein bisschen verstohlen weggeschaut, hatte ich immer den Eindruck. Aber so einer Sache muss man sich dann halt stellen. Das zeigt dann auch die Größe. Und das hat man dann sehr spät, aber dann ja doch noch aufgefangen. Und jetzt hat man zumindest eine Erinnerungskultur, was auch, finde ich, auch sehr wichtig ist, ne?
Nochmal eine kurze Berichtigung meinerseits von mir aus. Er hat ja gerade nochmal diesen Vorfall so ein bisschen geschildert und sagte dann, dass die auf die Gruppe die Skinheads getroffen sind. Berichtigung ist natürlich, wie du gesagt hast, es waren die Löwen, aber es war eine Sondergruppierung irgendwie oder eine Abspaltung, die tatsächlich von Rechtsradikalen auch unterwandert war, die auch wohl stadtbekannt waren. Und ja, obendrein lese ich dann auch noch gerade, dass, obwohl Adrian schon am Boden lag, vom Stein getroffen worden ist, dass dann auch noch die Löwen tatsächlich teilweise da noch drauf eingetreten haben auf den dort liegenden Adrian Malaika. Das ist natürlich dann, ja, ziemlich blöd gelaufen. So kann man das, glaube ich, ganz gut irgendwie nennen, denn eigentlich hatte man ja wirklich versucht, so diesem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Und man sieht einfach, das geht dann relativ schnell dann doch, dass ja, man einfach nur vielleicht diesen 1 Zentimeter hätte schneller laufen können oder eher nach links laufen oder wie auch immer, dann wäre der Stein vielleicht nicht da gelandet, wo er gelandet ist. Aber ich glaube, da braucht man jetzt auch nicht mehr großartig drüber reden, sondern was glaubst du denn, wenn es jetzt heute passieren würde? Du hast jetzt gerade schon mal so ein bisschen angeteased, in der Reportage, die wir geguckt haben, beide, also du hast die auch geguckt, ich habe die geguckt, wurde in der Reportage gesagt, dass das so ganz langsam erst die Runde machte. Also da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten. Ich glaube, wenn das so 3 Stunden vor Spielbeginn passiert, 2 Stunden und selbst 1 Stunde vor Spielanpfiff, ich glaube, dann wüssten relativ schnell ziemlich viele Leute Bescheid, im Stadion. Jetzt nehmen wir mal an, der HSV steigt auf und kommt nach Bremen und es passiert in Bremen so ein Vorfall. Was glaubst du, was würde tatsächlich passieren in der heutigen,
Ja,
jetzigen Zeit?
also ich kann mich erinnern, ich glaube, eins der letzten Bundesligaspiele war es ja auch nochmal so, da war es ja auch ziemlich angespannt. Da hat man, glaube ich, den Bus der Hamburger sehr attackiert, auch mit Steinen und so weiter, was natürlich auch sehr, sehr unschön war. Aber was Fakt ist, das war ja innerhalb von Sekunden, stand es mal auf Twitter, ne? Also das ist sofort da. Also die Meldung ist dann sofort da. Und dass die Spieler dann auch mit Angst da natürlich auch so ein bisschen da, ich meine, die Spieler, die sind 2 Jahre in einem Verein, dann wechseln in den Verein. Ich meine, also ganz ehrlich, das wissen wir alle. Also ich hätte da auch Schiss, muss ich sagen, wenn da irgendwelche Pflastersteine auf den Bus geworfen werden oder so. Schön, aber es kann natürlich bei dem einen oder anderen führt zu Angst, denke ich mal. Bei dem anderen führt zu so einer Haltung, so, den zeige ich es aber jetzt. Das ist natürlich dann eine gute Haltung, damit umzugehen. Oder vielleicht, ja, was heißt eine gute? Ich will das andere nicht abwerten. Das andere ist genauso gut, weil Angst ist auch ein natürlicher Reflex. Aber Fakt ist, das wäre sofort da. Und ich glaube, wenn wirklich was richtig, richtig Schlimmes passiert, wie in diesem Fall, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass das Spiel definitiv sofort abgesagt wird. Also, dass da sofort Spielabbruch, wir haben hier einen Todesfall aufgrund von Fanausschreitungen. Da ist man heutzutage so sensibilisiert, dass man dann sagt, also bevor das jetzt hier noch weiter eskaliert und dann geht es auf dem Spielfeld wahrscheinlich auch nochmal heiß her. Ich glaube, da könnten auch viele Spieler gar nicht spielen. Also das oder vom Kopf her so nach dem Motto, also einer von uns, von unseren Fans ist hier liegt im Sterben oder ne, dem geht's ganz schlecht. Ich glaube, heutzutage würde das Spiel gar nicht stattfinden. Ich glaube, da wäre sofort ein Riegel vorgeschoben und ja, es sei denn, das ist der Punkt, die DFL. Das wissen wir ja, die ist ja nicht immer so sensibel, die sagt so, Leute, ja, beruhigt euch mal, wir ziehen das jetzt hier durch. Weil das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, so von den Vereinen wäre man doch schon geneigt, dann auch zu sagen, so, das können wir jetzt erstmal nicht durchführen, oder? Wir müssen Riegel vorschieben. Wahrscheinlich wird es danach ein Geisterspiel geben oder sowas. Das wäre dann auch wahrscheinlich eine Auflage oder sowas. Aber in diese Richtung wird es, glaube ich, gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das einfach weiterlaufen lässt, wenn es
Ich
wirklich so
glaube.
hart wäre.
Ich glaube tatsächlich, also ich bin da so im Mischmasch mit dem, was du denkst. Ich könnte mir vorstellen, dass die DFL das versucht, irgendwie noch lange möglichst irgendwie so runterzuspielen, sage ich jetzt mal vorsichtig, damit eben das Spiel stattfindet. Das Spiel selber wird ein absoluter oder würde ein absoluter Graupenkick werden, weil alle ja Bescheid wissen. Und dann dementsprechend auch, ja, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, 57.000 passen bei euch rein ins Stadion. Oder bei uns halt 42.200. Fans würden dann entsprechend einfach da für 90 Minuten Geisterstimmung herrschen. Das Spiel, ja, wäre so ein prädestiniertes 1-0-Ding irgendwie für irgendwen. Und ich glaube, dass dann tatsächlich das nächste Spiel zwischen beiden tatsächlich als Geisterspiel ausgerufen wird dann. Und also so würde ich vermuten, dass es dann ablaufen wird. Aber die Informationen, wie du sagst, durch Twitter, beziehungsweise ehemals Twitter, jetzt X, ist natürlich alles sofort super schnell im Umlauf. Und das wird sich dann dementsprechend auf die Stimmung im Allgemeinen auch noch dann ja auswirken. Und wer weiß, im schlimmsten Falle wird es dann vielleicht sogar nach dem Spiel irgendwie noch eskalieren, weil dann gibt es ja vielleicht auch noch sogar einen Verlierer. Und verlieren tut man ja dann sowieso auch ungerne. Gerade dann vielleicht noch umso mehr, wenn man dann irgend noch einen Fan dann im Sterben liegt, dann wird dann da noch ein doofer Spruch gedrückt und schwuppdiwupp passt er dann da auf einmal ein Riesenproblem in der Innenstadt. Ja, aber hoffen wir mal, dass es nicht so ist und der HSV trotzdem mal bald endlich wieder hochkommt. Wir
Ja, man
müssen
muss
da
ja.
jetzt nochmal drüber sprechen, weil es gab ja dann, wie du ja jetzt gesagt hast, für dich kam das so in den 90ern nochmal so wieder hoch. In den 90ern habe ich das natürlich jetzt auch noch nicht so krass mitbekommen. Ich habe die 2000er, die frühen mitbekommen. Und da gibt es ja nun mal, auch wenn du es jetzt ungern hörst, aber da gibt es ja nun mal wirklich eine gravierende Zeit, wo es viele Spiele nah aufeinander folgend gab. Wie hast du denn da damals diese Rivalität wahrgenommen für dich als
Ja,
HSV-Fan?
positiv könnte man erwähnen, dass ja da eben nichts mehr passiert ist, also zumindest im Vorfeld, oder dass es schon viel reglementierter war.
Also es wäre
Na,
ja
das,
prädestiniert gewesen dafür, ne? Wenn
ja,
ich jetzt mal gucke,
absolut,
vom
absolut.
22. April 2009, das war das DFB-Pokal-Halbfinale, was Werder im Elfmeterschießen
Ja,
gewonnen hat,
ja.
bis zum 10. Mai, wo dann
Ja.
Werder 2-0 zu Hause gewinnt, sind das 4 Spiele gewesen. Und man hatte dann
Ja.
auch noch dann halt das Hinspiel in der Bundesliga im November, also 5 Spiele in einer Saison gegeneinander.
Genau. Ich
Wenn
glaube, das
nicht
Hinspiel haben wir
sonst
sogar
sogar.
gewonnen, oder? Ich glaube,
Das Hinspiel habt
das
ihr 2-1 gewonnen, genau. Das
auf Schnee, ja.
Pokal ging dann 1-3 an uns. Dann habt ihr wieder zu Hause gegen uns gewonnen, 0-1
Ja.
im UEFA Cup. Weiß ich noch,
Ja.
Piotr Tuchowski hat
Im
das, glaube ich,
Kopfball, ja.
geschossen. Ja, und
Ja.
dann kam ja Michael Grargard oder Grorgard und
Ja.
die Papierkugel und Hugo Almeida, der ja dann nochmal ja
Ja.
zugeschlagen
Es
hat. Und
ist.
man muss auch dazu sagen, ich habe nämlich gerade so eine Auflistung von Wikipedia hier vor mir liegen. Das war wirklich so ein Wendepunkt. Also jahrelang hatte der HSV irgendwie mehr Siege als der SV Werder Bremen. Und mit diesem 2-0, wo Hugo Almeida euch 2 Dinger da reingewämst hat, hatte Werder auf einmal die 50 Siege und der HSV
Ja.
konnte im Dezember des gleichen Jahres 2009 dann den 48. Sieg dann erringen. Und seitdem ist Werder siegtechnisch in der Bilanz vor dem HSV. Aber nochmal zurück zur Frage, wie hast du das da in diesem Jahr, in diesen Wochen für dich erlebt, diese Rivalität?
Ja gut, man kann jetzt sagen, beim letzten Spiel, da waren wir schon gebrochen. Das war klar, dass es nur noch an Werder geht. Da waren wir schon durch mit dem, das ist man gebrochen gewesen. Grundsätzlich, in der Saison haben wir 2 Spiele gegen Werder gewonnen, aber das waren die falschen. Die anderen, die richtigen Spiele hat Werder gewonnen. So kann man es auch sehen. Im Grunde sportlich gesehen war man fast auf einer Höhe und war, also sportlich gesehen waren beide Vereine ziemlich gut dabei. Oder das sind Zeiten, wo man sich eigentlich zurücksehnt, kann man sagen.
Gerne zurückerinnert.
Gerne zurückerinnert und Rivalität war natürlich extrem, aber ich finde auf einem, wie gesagt, ich finde die Rivalität war, es war
Respektvoll
scharf,
irgendwie.
es war scharf, es war immer eine Spannung da, aber es war deutlich, also wenn man das jetzt mit diesen 80er Jahren, Anfang 80er vergleicht, es gab meines Wissens nach jetzt nicht hier diese riesen Ausschreitungen, weil natürlich auch alles viel reglementierter, organisierter ist und so weiter. Dann sind die Ergebnisse auch so gewesen, man war einfach danach eher niedergeschlagen, anstatt dass man gut aus Niedergeschlagenheit kann auch Frust entstehen, ist klar. Und man war auch stocksauer, aber ich war zum Beispiel eher sauer auf dem eigenen Verein, dass sie es dann irgendwie noch so blöd verbaselt haben, zumindest im Rückspiel UEFA Cup, weil gut, im Elfmeterschießen kannst du immer ausscheiden. Das war jetzt nicht so das Ding, aber UEFA Cup zum Beispiel, da war man wirklich so nah dran, dass sie das verbaselt haben. Aber ich war eher sauer auf den eigenen Verein und das Bundesligaspiel habe ich gar nicht mehr richtig wahrgenommen. Da war mir klar, dass da war man gebrochen und so weiter. Ich fand es gut, dass man am Ende ist man ja noch durch ein Tor wieder von Trochowski, glaube ich, in Frankfurt, noch in den UEFA Cup wieder eingezogen. Insofern war es eigentlich am Ende doch eine erfolgreiche Saison, die aber so bis heute, viele, Herr Hoffmann hat es, glaube ich, mal gesagt, er sagte, es war eigentlich der Niedergang. Im Grunde ist, wurde da eingeläutet, obwohl es ja eigentlich am Ende eine erfolgreiche Saison war, de facto vom Sportlichen her. Man war zwei Halbfinals, hat Platz 6 oder 5 erreicht, hat international wieder gespielt. Also insofern, so schlimm war das gar nicht, aber so vom Gefühl her, vom Feeling her. Hatte ich ein gutes Gefühl. Nee. Also war das natürlich total desaströs. Also das war richtig scheiße, weil man wusste, ja gut, die haben es jetzt, die sind jetzt einfach besser, so, das muss man jetzt einfach mal abhaken. Aber ich finde, man ist da einfach viel ganz anders mit umgegangen. Und wenn ich war danach ja, ich glaube, 4 oder 5 Mal bei Nordderbys im Stadion. Ich muss sagen, auf den Rängen, wenn ich da sitze, also in Hamburg jetzt zum Beispiel, klar, den Gästeblock, den meide ich natürlich, aber wenn ich auf der Süd sitze oder auf der Westtribüne oder Osttribüne, da sitzen so viele Werder-Fans neben mir. Und die sitzen wirklich alle einträchtig. Es gibt ja auch viele Beziehungen oder Beziehungen und Freundschaften zwischen den beiden Fanlagern. Der eine freut sich, der andere ist schlecht drauf, aber das ist eigentlich so, ich finde immer relativ, also ich merke da gar nicht so viel von. Es ist halt im Block ist das natürlich was anderes auf der Nord und im Gästeblock. Da geht's zur Sache und aber so das Gros der Fans, was ja eher aber allerdings ruhig ist, also das ist im Grunde da überhaupt gar kein Thema. Ne? So empfinde ich das. Und ja, das ist so. Man, klar, immer so im Alltag merkt man das, das ist immer mal eine Spitze nach Bremen und zurück und so, aber im Moment können wir uns das ja gar nicht erlauben. Wir sind in der Zweitklassigkeit angekommen und müssen erstmal zusehen, überhaupt in die erste Liga und dann überhaupt auch erstmal wieder auf ein Niveau zu kommen, dass wir da 2 Jahre spielen und die Klasse halten, bevor wir da irgendwie wieder ja groß da irgendwelche Töne spucken können. Und ich glaube auch, das wird erstmal dauern, sage ich mal, bis da wieder was. Aber es kann natürlich auch sein, dass gleich im ersten Spiel es wieder zur Sache geht. Wir hatten ja 2 Zweitliga-Duelle, die waren ja auch heiß umkämpft.
Ja, waren aber trotzdem zwei coole Spiele, muss ich sagen. Also.
Ja, aber ich fand aber da hat man schon gemerkt, dass es anders war. Das war so, ja, im Grunde so, ja, es ist zweite Liga halt. Ne? So, das hatte man im Hinterkopf. Also es gibt es jetzt ja, wieder.
Ja, man muss aber auch nochmal bedenken, es war auch noch wieder Corona-Zeit. Also wenn ich mich dann zum Beispiel an den Derby-Sieg in Hannover, ja genau, in Hamburg erinnere, wie dann die Spieler dann zurückgekommen sind und von den Fans dann noch willkommen geheißen worden sind und man dann da auf Abstand miteinander gefeiert hatte, das hat natürlich auch nochmal so ein bisschen die Stimmung getrübt und kann sowieso weniger Rivalität ja dann auch nochmal, weil Rivalität lebt ja auch von Stimmung herrschen. Also ja, ich werde nicht müde, es zu betonen. Es wird Zeit, dass der HSV nicht wieder hochkommt und dass man dementsprechend auch wieder, ja, Derbys erleben kann.
Dem kann ich nur zustimmen, aber wie gesagt, es sollte so sein, dass ich denke mal, wir leben das ja ein wenig vor mit unserem Podcast, dass die Rivalität gesund ist, ne? Dass es eine gesunde Rivalität gibt. Ich glaube, das ist ja ähnlich zwischen Dortmund und Schalke gerade. Ne? Also Schalke kann da auch, glaube ich, nichts machen gerade.
Genau.
Dass man das lebt, aber dass man, für mich ist es sowieso, also für mich, ich sage ja auch immer, ich würde auch das in Kauf nehmen, beide Derbys zu verlieren. Wenn man dann am Ende irgendwie das Ziel erreicht, das übergeordnete Ziel, was man hat, das ist, finde ich, immer viel wichtiger. Und deswegen, klar, das sind Siege, die nimmt man gerne mit und freut sich dann auch ein paar Tage lang, dass man den Rivalen da geschlagen hat. Aber was kannst du dir da am Ende von kaufen, wenn du absteigst? So,
ja, genau.
Das ist immer der Punkt. Also so denke ich eigentlich und ich finde, viele sollten so denken. Aber natürlich wirst du so gewisse Kreise und Szenen, und ich sagte es ja gerade, es radikalisiert sich ja heutzutage wieder so ein bisschen in vielen Bereichen. Und man merkt so ein bisschen, dass einige Menschen doch sehr unentspannt durchs Leben laufen und sich über Dinge aufregen. Klar, also man kann was gut und schlecht finden. Ich finde auch vieles also überflüssig, schlecht oder ist nicht so mein Ding. Aber ich mache daraus jetzt auch kein Thema, oder ich mache das jetzt nicht, ich muss das jetzt nicht täglich twittern, dass ich zum Beispiel das überflüssig finde, dass Manuel Neuer jetzt eine Regenbogenbinde tragen muss oder auch nicht. Das ist mir gut, entweder trägt er die oder er trägt sie halt nicht,
Ja,
weißt du, so.
genau.
Ich bin da ein bisschen entspannter, so, weißt du, oder er kann auch eine Deutschlandfahne tragen. Ich habe auch, deswegen denke ich nicht, dass er, weiß ich nicht, wie politisch drauf ist oder so. Also mir ist das immer alles viel zu, es geht immer gleich, so buff, fällt so diese. Geht das in diese eine oder andere Richtung? Ich bin da total entspannt so. Und ich glaube, viele sollten sich auch mal wieder ein bisschen mehr entspannen.
Weniger schwarz-weiß
Generell.
sehen und mehr bunt. Ich glaube, das ist dann die richtige, ja, die richtige Aussage, um dann eventuell auch so im Allgemeinen einfach auf den Punkt zu kommen. Denn ich glaube, wenn man einfach mal so alles nicht so ganz bierernst nimmt, so wie wir das hier einfach für Woche oder Monat für Monat, je nachdem, wie oft wir uns dann doch mal melden, wie wir das dann sehen. Ich glaube, dann kommt man auch deutlich entspannter durchs Leben.
Ja, absolut. Also das, glaube ich, leben wir auch mit unserer Körperfülle und mit unserer generellen Einstellung so ein bisschen auch gemütlich vielleicht vor. Das hilft schon, sage ich mal. Aber natürlich kannst du das auch nicht immer sein, weil jeder Mensch hat auch Probleme und Sorgen und so weiter. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann. Du darfst halt nicht ein Fußballspiel als Ventil benutzen. Da,
Nee.
wenn du, das machen halt einige da. Die dann dahin gehen, sich da volllaufen lassen und dann, ja, keine Ahnung, ja, suchen dann in dem anderen, suchen sie dann ihren Sündenbock, ihren Feind oder was auch immer. Aber letztlich, ganz ehrlich, der trägt ja die Kutte oder diese Werder-Raute genau aus dem gleichen Grund, warum du die HSV-Raute trägst. Also, weil
Genau.
am Ende, es ist ein abgedroschen, aber es ist ja, sagt man ja immer hier, wie heißt der Spruch hier, in den Farben getrennt, ne? Oder wie war
In
das
der
noch?
Sache vereint.
Der Sache vereint, weil am Ende ist es tatsächlich ja so. Letztlich sind die Fußballfans ja doch alle irgendwo gleich, weil sie sich mit einem Verein identifizieren und für den fiebern, und das macht der andere genauso. So, also das, ja, man sollte den Punkt Nächstenliebe da vielleicht so immer so ein bisschen, auch wenn es manchmal schwer fällt bei einigen, aber sollte man immer so ein bisschen in sich tragen. So, ja, das so als Ratschlag oder als Tipp, ne? Dass man einfach irgendwie da gelassener ist und auch wenn jemand provoziert, und das passiert häufig, dass man dann auch sagt, okay, lass ihn. Da gibt es den Ärzte-Song Lasse reden oder so. Sich den dann im Kopf durchspielen lassen, lasse einfach reden. Also ich weiß halt, dass es einfach, ich weiß halt, dass ich zum geileren Verein gehöre, lasse reden, so Punkt, Ende aus. So, diese Haltung hilft schon, wenn man die dann verinnerlichen kann. Und das würde viele Konflikte vermeiden. Aber wie gesagt, es gibt halt radikale Gruppen immer, die wird es immer geben. Und ich denke, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass irgendwie wieder was passieren kann. Aber ich glaube, dass man
Ja.
heute wieder anders damit umgeht.
Einfach immer einmal im Jahr, wirklich im Oktober, sich dann nochmal die Doku angucken. Und dann ist man, glaube ich, auch wieder ganz gut geerdet. Ja, ich glaube, so ziemlich viel ist schon gesagt worden, jetzt zu diesem Thema allgemein, ja auch ohne, dass wir jetzt was dazu gesagt haben. Aber ich glaube, wir haben das jetzt auch ganz gut so einmal wiedergegeben. Unsere Haltung ist ja nun mal zu in puncto Rivalität ganz klar deutlich, sonst würden wir diesen Podcast gar nicht machen. Und ich glaube, wir versuchen das ja auch ein bisschen vorzuleben, dieses Lockere. Und deswegen fange ich jetzt mal oder beende ich die Folge mit einer Frage an dich, Daniel. Was glaubst du denn, wer war der letzte Bundesliga-Torschütze in einem Werder- und HSV-Derby?
Oh, das weiß ich.
Ja?
Rick van Drongelen, oder?
Ach Mann, ich dachte, ich könnte dich jetzt hier. Ja, genau. Das ist
Das
tatsächlich
war
Rick
doch
van Drongelen.
dieses kuriose Eigentor, was eigentlich irgendwie abseits war, wo Bruchhagen sich doch tierisch aufgeregt hat, noch
Ja,
gesagt. Wo, was ist
genau.
das für ein Fußballsport geworden? Weil dieses Interview gibt, da gibt es, glaube ich, Meme drüber. Ich glaube, die Nummer war das.
Genau, Rick van Drongelen mit einem übelsten Kacktor letztendlich.
Aber
Also ob es jetzt
eigentlich
abseits war oder nicht, das ist
eine.
eine Sache, aber wenn man
Ja.
das ausblendet, dann war es wirklich ein übelstes
Das
Kacktor.
ist so ein richtig cooler, typischer holländischer Assi, so weißt du, so der, so diese, wie heißen diese Manta-Typen da mit
New
ihren,
Kids.
ja, so diese, ne?
Ja.
Das ist eigentlich ein ganz geiler Typ
Da
gewesen.
fehlt nur noch der Werner Fukuhila. Wie
Ja.
hieß der Hansa-Spieler noch? Werner hieß er mit Nachnamen, ne?
Ja.
Genau, der fehlt nur noch und dann irgendwie so ein 90er-Jahre-Trainingsanzug, dann passt das bei
Genau.
Rick van Drongelen. Ja, genau, der mit seinem Eigentor hat dann das letzte Bundesliga-Derby entschieden. Die letztbeidigen aus dem Jahr 21, 22, das ist ja noch relativ frisch und bekannt. Ja, gut, haben wir das? Wir
Jo.
melden uns diese Woche nochmal wieder, Daniel, denn
Ja. Der Bundesligaspieltag steht an.
was macht man zum Bundesligaspieltag?
Den Tipp bei Allianz, ach nee, Quatsch, das machen nur wir. Also, aber Tipps abgeben bei, das machen wir
Kicktipp.
beide bei
Ne?
Kicktipp
Denk
und
dran, mach deine Tipps.
habe ich schon. Und was macht man noch? Chips besorgen, was zu trinken, ne? Und sich vorbereiten.
Ja, genau.
Ja.
Gut, wir melden uns nochmal mit dem Ausblick dann auf das Werder-Spiel gegen Wolfsburg und der HSV spielt gegen.
Magdeburg.
Stimmt, zu Hause sogar, ne? Genau.
Ja, ohne Glatzel.
Auch am Sonntag sogar, oder?
Oh. Ich glaube ja, ich weiß, oder Samstag. Du fragst mich Sachen.
Ja,
Das
Mann,
checken
ey.
wir in der nächsten Folge.
Genau, checken wir in der nächsten Folge und spätestens Freitag hört ihr uns also nochmal. Und
Ja, genau.
ja, sonst, Harry, fahr mal einfach das Band ab jetzt.
Jo.
Allianz Brisant.